Lieber Vater, wir danken dir für so viele neue Menschen, die bereit sind, in der Gemeinde ihre Aufgabe als Diakon oder Waldemar als Ältester sich bereit erklären, sich ihr Leben zu investieren. Wir danken dir für das Vorrecht, Gott, dass wir mit dir leben dürfen, und vor allen Dingen wir danken dir für das unwahrscheinliche Vorrecht, immer wieder in dein Wort zu schauen, zu sehen, zu entdecken, wer du bist, und in Freude darin zu wachsen, wie groß und wie wunderbar unser herrlicher Gott und Retter ist. Amen. Meine Frau und ich haben in diesem Urlaub unseren Kindern einen kleinen Wunsch erfüllt. Und zwar war das der Wunsch, mal in so einen Wasserpark zu gehen, in so einen Aquapark. Und ich werde euch gleich ein kleines Video zeigen von einer Sache, die mich in dem Wasserpark sehr begeistert hat. Und vielleicht können die Techniker die Zeit während des Videos nehmen und irgendwie so hier beim Monitor ein bisschen runternehmen, weil ich fühle, wie als wenn ich mich selbst anschreie, obwohl ich mir schon ganz große Mühe gebe, leiser zu sprechen. Und in diesem Wasserpark, was es da so Interessantes gegeben hat, war so ein riesengroßer Bottich in Form eines Pirats, und da lief immer Wasser hinein durch zwei Rohre, und das lief da einfach und lief, und man konnte da ganz unscheinbar einfach rumstehen, und alle Minuten oder zwei Minuten oder wie auch immer war dann dieser riesengroße Bottich mit einigen tausend Litern Wasser vollgelaufen. Und weil der ein bisschen sozusagen nicht ganz zentriert aufgehangen war, kippte der dann um, also das war beabsichtigt, keine Sorge, ja, und ließ sozusagen diese riesige Wassermenge auf die Leute dann runter, die da unter diesem Bottich standen. So, das gibt's dann auch ein kleines Video, und das gucken wir uns jetzt mal an. Genau, ist dieser blaue Bottich da ganz oben, und jetzt kippt er da runter, genau. Das sieht wirklich unscheinbar aus, aber das war mächtig gewaltig, wenn du da drunter gestanden hast. So, und jetzt fragt man sich natürlich, was hat das mit einer Predigt zu tun? Darauf kommen wir dann etwas später. Wir befinden uns im Buch Daniel, und wir sehen, wenn wir uns das Buch Daniel uns angucken, sehen wir, dass es hier immer eine Mischung gibt zwischen Daniels eigenem Lebensstil und seinen theologischen Überzeugungen, die er entweder selbst hat oder die aufgrund seiner Prophetien, seiner Träume verkündigt werden. Diese beiden Komponenten, auf der einen Seite die Theologie und auf der anderen Seite der Lebensstil von Daniel, der ein außergewöhnlich hingebungsvoller Mann war, sowohl in seiner Jugend als auch in seinem Alter, diese Kombination ist gewillt vom Schreiber, und dieses Miteinander, dieses Hin und Her und diese Abwechslung ist also gewollt und zeigt uns, dass Theologie und eine Sicht und ein Bewusstsein dafür, wer Gott ist, unwahrscheinlich wichtig ist für unsere eigene Lebensgestaltung, für die eigene Art und Weise, wie wir leben. Das heißt, auch wir, wenn wir hier zusammenkommen im Gottesdienst und zusammen eine Predigt anhören, sind ja nicht so eine Art Philosophenclub, wo wir denken, ach, jetzt redet mal jemand irgendwas Nettes, und dann amüsieren wir uns alle zusammen und gehen wieder nach Hause, sondern das Ganze hat ja einen Sinn, hat ein Ziel, hat eine Absicht, nämlich wir wissen, dass unser Gott wohlgefälliges Leben auch nur zustande kommt, wenn wir in der Erkenntnis Gottes wachsen, wenn wir wachsen darin, wer er ist. Ein akkurates theologisches Denken führt zu einem noblen und der Realität entsprechenden Lebensstil. Und ein fehlerhaftes Denken darüber, wie Gott ist, ist wie so eine Art löchriges Fundament. Ich habe einen Freund, der hat vor einiger Zeit sich ein Haus gekauft und hat das Haus also sich so angeguckt und hat gedacht, unter die Dielen gucke ich später. Und dann hat er sozusagen das Haus gekauft und hat in der ersten Woche gesagt, jetzt nehme ich mal das Linoleum runter. Ja. Und unter dem Linoleum, gut, das hat er gerade noch so verkraftet, waren also ganz verfaulte und morsche Bretter, war nicht so schlimm, die haben wir auch noch runtergemacht. Und dann wurde es einem aber schon so langsam ein bisschen übel, weil die Balken, die unten drunter waren, waren auch recht morsch und hohl. Und dann haben wir gedacht, macht der nächste, unten drunter ist ja noch sicher ein Fundament. Und nachdem man dann sozusagen eine Weile im Lehm gebuddelt hat, hat man gemerkt, dass da eben kein Fundament weiter ist. Ja? Und da hat man sich dann schon überlegt, ob man das Haus dann noch weiter baut und nicht oder nicht. Und genauso ist das in unserer Beziehung mit Gott ein ziemlich löchriges Fundament, ein ziemlich eigenartige Einstellungen oder Sichtweisen davon, wer Gott ist, lassen auch denn das restliche Haus, das lästrige Lebenshaus nicht besonders stabil werden. Lass uns einfach in den Text von Daniel Kapitel 5 hineingehen. Wir haben einen sehr faszinierenden Text hier in Daniel Kapitel 5, der aber gleichzeitig ziemlich lang ist. Deshalb habe ich ihn in drei Teile aufgeteilt und in der Mitte ein bisschen gekürzt und wir gehen einfach so Schritt für Schritt dadurch. Hier heißt es von Vers 1 an: Der König Belshazzar machte seinen Tausenden Gewaltigen ein großes Mahl und vor den Tausend trank er Wein. Belshazzar befahl unter dem Einfluss des Weins, die goldenen und die silbernen Gefäße herbeizubringen, die sein Vater Nebukadnezar aus dem Tempel in Jerusalem weggenommen hatte, damit der König und seine Gewaltigen, seine Frauen und seine Nebenfrauen daraus tränken. Da brachte man die goldenen Gefäße, die man aus dem Tempel des Hauses Gottes in Jerusalem weggenommen hatte, und der König und seine Gewaltigen, seine Frauen und seine Nebenfrauen tranken daraus. Sie tranken Wein und rühmten die Götter aus Gold und Silber, aus Bronze, Eisen, Holz und Stein. Wo wir uns befinden in einer Chronologie der Geschichte, ist, dass diese Geschichte in Daniel 5 findet 539 vor Christus statt. Das heißt, wenn wir uns daran erinnern, dass wir ja vier Kapitel vorher im Kapitel 1 das Buch Daniel angefangen hat, diese Geschichte, als Daniel überhaupt erst nach Babylon gekommen ist, als er noch ein sehr junger Mann war, vielleicht auch sogar erst ein Teenager, war es 605 vor Christus. Das heißt, über 60 Jahre sind vergangen und wenn in unserem Kapitel 5 unser Daniel gleich auftaucht, taucht er inzwischen als ein älterer Mann auf, der über 80 Jahre alt ist und in wie so einer Art Teilzeitruhestand schon ist. Also er ist nicht mehr so aktiv in der babylonischen Politik, steht aber für die eine oder andere Sache noch zur Verfügung. Auch unser Nebukadnezar, der also diese große Figur war, der überhaupt dafür verantwortlich war, dass Daniel und seine Freunde nach Babylon gekommen sind, ist schon lange tot. 562 vor Christus ist er gestorben. Und jetzt haben wir sozusagen Belshazzar, einen Nachkommen von Nebukadnezar, der Co-Regent mit einem Mann mit namens Nabonid ist. Und Nabonid ist sein Vater, der ebenfalls bis 539 vor Christus regiert. Und hier habe ich euch einfach nochmal so ein bisschen die Thronabfolge des Babylonischen Reiches nach Nebukadnezar aufgezeigt. Nebukadnezar der Zweite, also derjenige, um den es die Geschichte in Daniel 1 und 2 geht. Danach kommt Armel-Marduk dran, danach Neri-Glissa, danach Labashi-Marduk, Nabonid und jetzt ganz zum Schluss sozusagen als Co-Regent mit Nabonid Belshazzar. Wer sich jetzt überlegt, wie das denn sein kann, dass innerhalb von 20 Jahren, also von 562 bis 539, 1, 2, 3, 4 Herrschergenerationen sich abwechseln, das liegt einfach daran, dass alle, die da in der Mitte sind, keiner von denen eines natürlichen Todes gestorben ist, sondern dass jeder Nachfolger immer König sein wollte und auf die entsprechende Art und Weise seinen Vorgänger abgelöst hat. Und wenn man jetzt einfach mal sich so anguckt, wie die ganzen Männer miteinander zusammenhängen. Nabonid, also der ebenfalls, der zwar in unserer Geschichte nicht auftaucht, aber den wir von historischen Belegen, also sagen Co-Regent von Belshazzar kennen, ist der Sohn von Nebukadnezar. Und Belshazzar ist wieder sein Sohn. Das heißt, Belshazzar, der Mann, der in der Geschichte jetzt hier sozusagen die Hauptrolle einnimmt, neben Daniel, ist der Enkel von Nebukadnezar. Und was in den letzten sozusagen Monaten passiert ist, ist, dass sowohl Nabonid als auch Belshazzar gegen das aufkommende Medo-Persische Reich gekämpft haben. Da gibt es einen Mann, der heißt Kyros, also der ist, unsere Perser sind ein großer Fan von diesem Mann, weil er natürlich eine wichtige Persönlichkeit war. Und dieser Kyros hat also vom Medo-Persischen Reich, hier ist das Tor, vom Medo-Persischen Reich versucht sozusagen, es seine eigenen Grenzen auszuweiten. Und hat gegen Babylonien Krieg geführt Und Nabonid und Belshazzar haben in den letzten Monaten schon einige wichtige Schlachten verloren. Und was unser Belshazzar gemacht hat, er hat sich hinter die als uneinnehmbaren Tore Babylons verschanzt und hat gesagt, ihr könnt mich alle mal, das Ding, das stehen wir einfach aus. Ja, da können die ruhig gerne da draußen alle sitzen. Wir sind hier also vorzüglich versorgt. Babylon ist so mächtig und gewaltig. Hier spätestens entscheidet sich der Krieg zu unseren Gunsten. Und vielleicht kann man so ein bisschen so diesen Eindruck davon, wie gewaltig Babylon und das Reich war und wie sicher sich auch Belshazzar gefühlt hat, nachvollziehen, indem ich euch einfach noch mal die Bilder zeige, die ich euch das letzte Mal schon gezeigt habe. Hier haben wir das sogenannte Ishtar-Tor, was man im Pergamon-Museum in Berlin sich angucken kann. So sieht die Rekonstruktion dann aus, wo das also seinen Platz innerhalb der Mauern, der Stadtmauern von Babylon genommen hat. Und wenn man dann einfach mal guckt, dass dieses Riesentor, dieser kleine mickrige Punkt sozusagen in der großen Befestigungsanlage ist, dann kriegt man den Eindruck davon, wie mächtig und gewaltig das Ganze ist. So. Belshazzar entscheidet sich jetzt also Folgendes. Er gibt ein hohes Fest und lässt die Tempelgegenstände, die Kultgegenstände, die sein Opa ihn von Jerusalem mitgenommen hat, zu seinem Fest herbeiholen, um da ordentlich Wein reinzuschenken, um da richtig so weiter zu bechern. Und wahrscheinlich ist da auch eine theologische Absicht dahinter gewesen. Wahrscheinlich wollte Belshazzar seinen Leuten, die mit ihm da feiern, und 1000 Leute an seinem großen Fest, sind in der Antike überhaupt keine Seltenheit. Als Alexander der Große geheiratet hat, hatte er 10.000 offiziell geladene Hochzeitsgäste. Er wollte wahrscheinlich seinen Militärbefehlshabern, seinen wichtigsten hohen Untergebenen einfach zeigen, passt mal auf, liebe Leute, könnt ihr euch daran erinnern, 605 vor Christus, da haben wir Babylonier schon ganz andere Reiche niedergekämpft, und um euch zu zeigen, dass also unser Gott hier derjenige ist, der das Sagen hat, lasst uns doch mal von den Göttern, die wir erobert haben, und unter anderem eben auch von Yahweh, diese Kultgegenstände nehmen und zu unseren Göttern einen richtigen Festtrunk machen und damit einfach zeigen, unser Gott ist mit uns, wir sind unbesiegbar. Und man kann es schon von der Geschichte erahnen, man muss noch gar nicht so groß weiterlesen, man sieht so ein bisschen schon in den ersten 5 Versen, ob das so eine gute Idee war, weiß man nicht. Ja. Sondern das, was wir natürlich als Christen schon kennen, spricht durch den Text so ein bisschen so hindurch. Wir wissen, dass Gott, dass Jahwe, eine absolut gerechtfertigte, und das ist eine wunderbare Eigenschaft von ihm selbst, Leidenschaft hat für seine eigene Ehre, Würde und Herrlichkeit. Und Gott übersieht vieles und er schaut geduldig auf den Missbrauch seines eigenen Namens, seiner eigenen Natur an. Aber es kommt der Punkt, und jetzt kommt dieser Punkt mit diesem Wasserpark. Ja, das Wasser fließt und die Gotteslästerung und die Arroganz und die Rebellion gegen Gott passiert einfach. Und Gott schaut dahin und lässt es zu. Aber es gibt der Punkt, wo Gott einfach auch genug hat und wo sozusagen das Angestaute seiner eigenen Reaktion für seine eigene große Herrlichkeit umkippt. Und das, wo wir immer gedacht haben, ach ja, Gott interessiert das nicht, man kann da machen, was man will, kann man ganz vergessen, das geht nicht verloren. Sondern es gibt der Punkt, wo es kein Zurück mehr gibt, und es gibt der Punkt, wo sozusagen das ganze Wasserfass auskippt und Gott auf auch richtende Art und Weise eingreift. Und das sehen wir jetzt, wenn wir uns die nächsten Verse angucken. Da geht es im Vers 5 weiter. In demselben Augenblick, als also dieses Festgelage im Gange ist, kamen Finger einer Menschenhand hervor und sie schrieben dem Leuchter gegenüber auf den Kalk der Wand des königlichen Palastes. Und der König sah die Hand, die da schrieb. Da veränderte sich die Gesichtsfarbe des Königs und seine Gedanken erschreckten ihn, seine Hüftgelenke erschlafften und seine Knie schlugen aneinander. Der König rief, man solle die Beschwörer, die Sterndeuter und die Zeichendeuter hereinbringen. Und der König fing an und er sagte zu den Weisen von Babel, jeder, der die Schrift lesen und mir ihre Deutung kundtun wird, der darf sich mit Purpur bekleiden und dazu mit einer goldenen Kette um seinen Hals und er soll als Dritter im Königreich herrschen, aufgrund dessen, dass er selber ja der Zweite ist, er ist Co-Regent. Dann kamen alle Weisen des Königs herbei, aber sie konnten weder die Schrift lesen, noch dem König ihre Deutung mitteilen. Das Interessante ist, dass schon im Jahre 1899 der Palast in Babylon oder die Palastgegend ausgegraben wurde und Archäologen einen riesigen Festsaal entdeckt haben, der eine Mauer hat, die 28 Meter hoch ist und 18 Meter hoch ist, also etwas über 18 Meter, etwas unter 20 Meter und fast 90 Meter lang. Und wahrscheinlich, oder es könnte durchaus möglich sein, dass das diese Wand war, auf der Gott da geschrieben hat. Und dementsprechend war das auch nicht nur so ein kleines Gekritzel, sondern man muss sich da wirklich vorstellen, dass da so eine mächtige, gewaltige Hand kommt und plötzlich auf diese Riesenwand da schreibt. Und was sie da schreibt, ist das Aramäisch Mene Mene Tekel Upharsin, was keiner lesen kann. Und dieser mit dem Auftauchen der Wand kommt plötzlich eine Furcht Gottes in die ganze Gesellschaft. Und eben gerade noch sozusagen trinkt man arrogant, selbstbewusst gegenüber Jahwe aus dem Becher mit einem Mal. Ändert sich diese Situation in jegliche Richtung. Und der König, der eben gerade noch eine sehr rosarote, gesunde Gesichtsfarbe hat, aufgrund des wunderbaren orientalischen Rotweins, den er da getrunken hat, ist plötzlich schneeweiß. Im Hebräischen steht tatsächlich, seine Hüftgelenke sind, seine Oberschenkelknochen sind aus seiner Hüfte hinausgetreten. Also wahrscheinlich auch nicht wortwörtlich, aber um einfach anzuzeigen, welche Furcht dieser Mensch in dem Augenblick hat. Und seine Knie klappern und sie schlottern nacheinander. Und er ruft verzweifelt nach den Weisen, um die Fähigkeit herauszufinden, das zu deuten, was da passiert ist. Und niemand wird gefunden. Und dann habe ich jetzt ein bisschen abgekürzt. Das geht noch so ein bisschen weiter, dass man da niemanden findet und letztendlich man auf Daniel zurückgreifen muss. Und dann lesen wir einfach vom Vers 18 weiter. Daniel kommt, dann wird zum König gebracht und Daniel sagt jetzt Folgendes. O König, der höchste Gott hat deinem Vater Nebukadnezar das Königtum und die Größe und die Majestät und die Herrlichkeit verliehen. Und wegen der Größe, die er ihm verliehen hatte, zitterten und fürchteten sich vor ihm alle Völker, Nationen und Sprachen. Er tötete, wen er wollte, er ließ leben, wen er wollte, er erhob, wen er wollte und er erniedrigte, wen er wollte. Als aber sein Herz sich erhob und sein Geist sich bis zur Vermessenheit verstockte, wurde er vom Thron des Königtums gestürzt und man nahm ihm seine Majestät und sein Herz wurde dem Tiere gleich und seine Wohnung war bei den Wildeseln. Bis er erkannte, dass der höchste Gott Macht über das Königtum der Menschen hat und dass er darüber einsetzt, wen er will. Diese Geschichte, die wir natürlich hier lesen, ist etwas, was im Kapitel 4, also in einem Kapitel vorher, passiert ist, als Nebukadnezar zu arrogant geworden ist und Gott ihn mit einer Krankheit, die man heute Boanthropie nennt, bestraft hat. Das heißt, er hat sozusagen gedacht, er ist eine Kuh, hat sich dementsprechend benommen und dementsprechend Nahrung auf sich genommen. Und was wir von Belshazzar, also von dem jetzigen König, wissen, ist, dass er 560, also wenige Jahre nach dem Tod von Nebukadnezar, schon als hochrangiger Militäroffizier unter Nergal-Glissa gearbeitet hat. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass Belshazzar das gesehen hat und mitbekommen hat, was zu Nebukadnezar passiert ist und warum es passiert ist, ist auch da. Nächste Verse. Und jetzt geht, sagt Daniel weiter, in der Theorie. Gut, jetzt müsst ihr das mal manuell machen, hier geht es nicht mehr. Ah, da ist es dann, okay, jetzt ist es auch. Gut, da ist es da bei mir nicht. Und du, Belshazzar, deinen Sohn, Du, Belshazzar, dein Sohn, also das im Sinne des hebräischen Redens deines Nachkommens, hast dein Herz nicht gedemütigt, obwohl du alles gewusst hast. Und du hast dich über den Herrn des Himmels erhoben und man hat die Gefäße seines Hauses vor dich gebracht. Und du und deine Gewaltigen, deine Frauen, deine Nebenfrauen, ihr habt Wein daraus getrunken und du hast die Götter aus Silber, Gold, aus Bronze, Eisen, Holz und Stein gerühmt, die nicht sehen und nicht hören und nicht verstehen, aber den Gott, in dessen Hand dein Atem ist und bei dem alle deine Wege sind, hast du nicht geehrt. Da wurde von ihm diese Schrift gesandt und diese, also von Gott wurde diese Schrift gesandt und diese Schrift geschrieben. Und die ist die, und das ist die Schrift, die geschrieben wurde. Und jetzt haben wir sozusagen die Auslegung und den Text, was da drin steht. Mene, mene, tekel, upharsin. Dies ist die Deutung des Wortes. Mene, Gott hat dein Königtum gezählt und macht ihm ein Ende. Tekel, du bist auf die Waage gewogen und zu leicht befunden worden. Peres, dein Königreich wird zerteilt und den Medern und Persern gegeben, also den Feinden, die vor den Toren warten. Daraufhin gab Belshazzar Befehl und man bekleidete Daniel mit Purpur, dazu mit einer goldenen Kette um seinen Hals und man rief über ihn aus, dass er der Drittmächtigste im Königreich sei. In derselben Nacht wurde Belshazzar, der chaldäische, also der babylonische König, getötet. Und Darius der Meder übernahm die Königsherrschaft, als er 62 Jahre alt war. Was hier sozusagen die wichtigste Aussage ist, warum dieses Wort des Gerichtes zu Belshazzar kommt, finden wir hier in dem Vers 23, den Gott, in dessen Hand dein Atem ist und bei dem alle deine Wege sind, den hast du nicht geehrt. Das heißt, was wir hier sehen, was Daniel sagt, dass jeder von uns, jeder Mensch eine direkte und absolute Abhängigkeit von Gott hat. Jeder unserer Atemzug ist in seiner Hand. Jetzt mach das mal. Mach mal diesen Atemzug konntest du tun. Aufgrund dessen, dass der Allmächtige deine Hand oder seine Hand über dich gehalten hat und dir das erlaubt hat zu atmen. In dem Augenblick, wo er sagt, weg, hörst du auch auf zu atmen. Alle deine Wege sind vor ihm. Das heißt, wir sind in allen Dingen komplett und direkt von Gott abhängig. Nichts, was wir haben, nichts von dem, was wir sind, haben wir aus eigener Kraft, sondern alles das, was wir sind und was wir haben, schulden wir der dankbaren Hand Gottes, die uns erhält und die uns Leben gegeben hat. Das heißt, wir sind abhängig von Gott und wir sind natürlich aufgrund unserer Abhängigkeit auch schuldig, ihm Lob, Ehre, Anbetung und Dankbarkeit zu geben. Und unsere Verpflichtung aufgrund unserer Abhängigkeit von Gott ist natürlich, wie der Text hier sagt, in Vers 23, Gott zu ehren oder Gott zu verherrlichen. Das heißt, hier kommt die Idee heraus, die ich euch schon mehrmals gesagt habe, aber es ist einfach eines der zentralsten, wenn nicht sogar der zentralsten Punkte der biblischen Offenbarung. Es ist die Idee, dass wir uns Menschen, dass unsere Hauptaufgabe als Mensch ist, Gott zu ehren, ihn zu verherrlichen. Also, dass wir leben, um seinen Namen groß zu machen, um ihm Ruhm und Ehre und die Anbetung zu geben, die ihm gebührt. Das hat man so schön in dem kurzen Westminster-Katechismus von 1646 auf den Punkt gebracht. Gleich die allererste Frage des Katechismus geht los und fragt, what is the chief end of man? Also was ist die ultimative Bestimmung des Menschen? Und die Antwort, die der Katechismus dann gibt, ist, man's chief end is to glorify God and to enjoy him forever. Die ultimative Bestimmung des Menschen ist, Gott zu verherrlichen und ihn in Ewigkeit zu genießen. Und genau das hat Belshazzar nicht gemacht. Und er hat das gemacht, was Jonathan Edwards seiner berühmten Predigt Sünder in der Hand eines ärgerlichen Gottes so beschrieben hat. Jonathan Edwards hat, als die Erweckung in Amerika in den 30er Jahren des 18. Jahrhunderts ausgebrochen ist und überall sozusagen hingelangt ist und eine Gemeinde ziemlich resistent dagegen war, hat der Pastor Jonathan Edwards eingeladen, hat gesagt, mach mal was, überall ist Erweckung, nur nicht bei uns. Und Jonathan Edwards ist gekommen und hat wahrscheinlich die schlimmste Gerichtspredigt, die es sozusagen in der Geschichte des Christentums aufgezeichnet wurde, gehalten. Kann man auch nachlesen. Und was er darin beschreibt, ist, er beschreibt den Zustand eines Menschen und er sagt, Gott hält den Menschen an einem seidenen Faden und hält mit seiner Hand sozusagen ihn davon ab, in das ewige Verderben abzurutschen. Gott hält jeden Menschen davon, die Hölle, die er selbst verdient hat, sozusagen hineinzusteigen und aus dem es kein Entrinnen mehr gibt. Und dann beschreibt Jonathan Edwards, wie sozusagen alles das, was es hält, es gibt keinen anderen Halt, es gibt nichts, woran der Mensch sich festhalten kann, ist die Gnade und Barmherzigkeit Gottes, die diesen Menschen hält. Und dann sagt Jonathan Edwards, und dieser Mensch beißt in die Hand Gottes. Dieser Mensch tritt die Hand Gottes. Dieser Mensch verachtet die Hand Gottes und wehrt sich mit allen Mitteln und Möglichkeiten der Gewalt, diesen Gottes zu entrinnen. Und Jonathan Edwards sagt irgendwann mal, in meinen Worten jetzt, kippt der Bottich um und Gott lässt los. Und die Erweckung ist ausgebrochen übrigens, auch in der Gemeinde. Weil eine gewisse Sicht von der Furcht Gottes, was es bedeutet, von Gott abhängig zu sein und dass wir in seiner Hand sind und das in seiner Hand zu sein, da gibt es keine Kontrolle darüber. So etwas Faszinierendes auch ist, so etwas Angenehmes ist, dass es diese adäquate Reaktion sozusagen auch in unserem Leben auslöst, dass wir für das, was er ist, ihr Ehren. Zum Verständnis, das, was da Daniel in dieser Gerichtsbotschaft aufgezeigt hat, sind jeweils Partizipien im Passiv und die einzelnen Partizipien sind sozusagen einfach, habe ich hier für euch übersetzt, gezählt, gewogen und zerbrochen. Das heißt, die Idee, das heißt, Gott hat deine Tage gezählt, er hat dich moralisch gewogen, er hat dich auf die Waage gestellt und er hat dich moralisch ohne Gewicht empfunden. Da war null Substanz dahinter, du warst einfach zu leicht und aufgrund dessen wirst du und dein Reich zerbrochen werden. Und wenn man sich das jetzt mal so ein bisschen anguckt, vor allen Dingen auch den Teil, den ich so ein bisschen weggelassen habe, das heißt dieses verzweifelte Suchen nach einer Lösung, dieses wer kann uns helfen und keiner hat mehr einen Rat, dieses vor allen Dingen auch dieses Auftauchen dieser übernatürlichen Hand, das war nicht einfach nur so irgendwie, keine Ahnung, so ein bisschen den Trick oder so, wo man ein bisschen was auf die Wand gemalt wurde, sondern man sieht ja an der Reaktion, dass hier etwas in die Welt von Belshazzar gekommen ist, was er nicht kontrollieren konnte, etwas Übernatürliches, denn der Gott, der eine völlig andere Liga spielt, und plötzlich bekommen wir, wenn wir das lesen, so ein Gefühl von der Majestät Gottes und von der Furcht Gottes, die uns auch ergreift. Die Furcht Gottes ist nichts Negatives, sondern sie ist durchaus was Positives. Jerry Bridges, ein amerikanischer Autor, der das Buch geschrieben hat, The Joy of Fearing God, also die Freude, Gott zu fürchten, hat gleich im Vorwort auf der ersten Seite Folgendes geschrieben. Es gab eine Zeit, als hingegebene Christen als gottesfürchtige Menschen bekannt waren und dies war als ehrenwertes Kompliment gedacht. Das heißt, was Jerry Bridges hier schreibt, ist, eigentlich sollten Christen Leute sein, die es als Kompliment ansehen, dass sie Gott fürchten in ihrem Leben, dass sie Respekt haben vor Gott. Und dieses Fürchten ist keine Angst, im Sinne einfach nur, dass du Angst hast vor furchtbaren Konsequenzen, die Gott dir androht, sondern ein bekannter Autor aus dem 20. Jahrhundert hat das folgendermaßen beschrieben. Der hat gesagt, nimm dir mal an, dir würde gesagt werden, dass ein Tiger sich im Nebenraum befindet. Also du kommst hier oben zum Sonntag Gottesdienst rein und plötzlich sagen dir irgendwo Leute am Eingang, auf keinen Fall runtergehen, auf keinen Fall die Treppe runtergehen, ein Tiger ist in der Halle. Ja. Du würdest wahrscheinlich wissen, dass du in Gefahr bist und du würdest Angst haben. Aber wenn dir jemand sagt, da ist ein Geist in der Halle oder ein Geist im Nebenraum und du glaubst es, würdest du dich auch fürchten, aber auf eine andere Art. Es würde nicht auf dem Wissen vor Gefahr basieren, denn kaum jemand hat vor allem Angst vor dem, was ein Geist ihm antun könnte, sondern vor der bloßen Tatsache, dass es ein Geist ist, dass es etwas Undefiniertes ist, was man selber nicht fassen kann und was man nicht unter Kontrolle hat. Den Tiger kriegst du mit Mühe und Not noch unter Kontrolle, aber den Geist nicht. Und jetzt geht's weiter, es sagt derselbe Autor. Nun nimm mal an, dass dir gesagt wird, da ist ein mächtiger Geist im Nebenraum und du glaubst es. Deine Gefühle würden noch weniger die von bloßer Angst sein, aber der Schreck säße tief. Du würdest Ehrfurcht fühlen und ein gewisses Schrumpfen deiner selbst, ein Gefühl der Unzulänglichkeit, mit solch einem Besucher fertig zu werden und ein Gefühl der Niederwerfung vor ihm empfinden. Ich denke, das ist genau das, was das Buch Daniel ausdrücken will. Wir lesen die Geschichte und als Christen gucken wir unter nicht rein und sehen an, wie diese mysteriöse Hand kommt und sagen, oh, wie schrecklich, hoffentlich muss ich das nie erleben, sondern wir schauen uns das an und wir als Christen empfinden eine Mischung zwischen Ehrfurcht und gleichzeitig angenehmen Gefühl dieser Ehrfurcht. Wir empfinden etwas, dass wir vor dieser Geschichte stehen und wir sagen, es gibt noch dieses unbeschreibliche Etwas, das nicht in meiner Kontrolle ist. Es gibt diesen mächtigen Gott, der eingreift und der für seine Ehre kämpft. Und es ist dieses wunderbare Gefühl, es ist nichts Negatives, Gott zu fürchten, sondern es ist dieses wunderbare Gefühl, ein angenehmes Empfinden, ja sogar Genuss von der Ehrfurcht Gottes zu empfinden. Wir als Christen fürchten uns nicht vor der Ehrfurcht Gottes, weil aufgrund dessen, dass wir der Verheißung absolut sicher sind, dass Gott natürlich nicht nur Ehrfurcht in seinem eigenen Wesen hat, sondern unwahrscheinliche Lieblichkeit, Sanftheit und Barmherzigkeit. Daniel Kapitel 5 ist natürlich auch ist auch parallel zu lesen mit der Geschichte im Kapitel 2, als die Götter damals oder als die Astrologen, als Nebukadnezar geträumt hat, zu Nebukadnezar sagen, pass mal auf, Nebukadnezar, hier kann dir keiner helfen, keiner kann dir sagen, was du geträumt hast, das funktioniert so nicht, das gibt's nicht, denn die Götter, nur die Götter können das und die Götter wohnen nicht bei den Menschen. Und Daniel bekommt aber aufgrund dessen, dass er Barmherzigkeit vor Gott erbittet, diese Barmherzigkeit Gottes geschenkt. Und man sieht so ein bisschen die Zuneigung Gottes gegenüber dem Daniel. Man sieht, wie er mit einer Zuneigung und mit einer Freude ihm auch dieses Geheimnis offenbart. Und was natürlich die Idee hinter der ganzen Geschichte ist, ja, die Götter mögen nicht mit den Menschen wohnen, aber Jahwe wohnt mit den Menschen. Er ist gegenwärtig mit Barmherzigkeit und Gnade bei denjenigen, die ihn anrufen, die ihn fürchten und die Barmherzigkeit von ihm wollen. Und beides, die sozusagen das Wissen und die Gewissheit um die Liebenswürdigkeit und die Gnade unseres Gottes und gleichzeitig die Furcht und die Ehrfurcht für ihn, sie schließen sich nicht aus, sondern sie kommen zusammen in einer wunderen Perfektion unseres Gottes. Das ist eine faszinierende Mischung, dass er diese beiden Eigenschaften in wunderbaren Maße gegenüber hat. Was macht das in unserem eigenen Leben? Es hilft uns und die Furcht Gottes tut uns gut. Eine Angst vor Gott lähmt, aber eine gesunde Ehrfurcht vor Gott bringt uns dazu, ihn zu anbeten und vor ihm nahe zu kommen. Und es hilft auch, auf unserem Weg als Christen zu wissen, das ist kein Spiel, was wir machen. Wir sind hier kein religiöser Club, sondern es gibt der Tag und es kommt der Tag, wo auch unser Leben gezählt und gewogen und hoffentlich nicht zerbrochen wird. Sondern es gibt der Tag, es ist diese Mischung der Freude und der Gewissheit, du bist für mich gestorben, Jesus Christus, ich werde nicht verdammt werden und gleichzeitig der innere Wunsch, ich will aber für dich wohlgefällig leben, weil ich weiß, dass du ein mächtig, gewaltiger und sehr zu fürchtender Gott bist. Das Interessante auch, was es bei Daniel gemacht hat, es hat Daniel über die Ehrfurcht Gottes hat Daniel überhaupt nicht gelähmt, sondern das ganze Gegenteil, es hat Daniel motiviert, mutig für seinen Gott einzutreten. Weil wir müssen uns einfach nochmal in diese Situation von Daniel hinein bewegen. Er versucht zwar so ein bisschen so seinen halbwegen Ruhestand zu genießen und endlich so, keine Ahnung, ein paar Tage am Meer zu verbringen. Und dann kommt der Ruf, in der Krisensituation zu einem despotischen Alleinherrscher zu kommen, der zwar verkündet, dass sein Reich sicher ist, aber der sicher auch so nicht ganz so sicher ist, wo es lang geht. Despoten in Zeiten der Unsicherheit reagieren meistens nicht gütig. Das kennen wir aus der Geschichte. Sondern sie werfen mit Todesurteilen um sich. Und jetzt kommt diese Schrift da auf der Wand. Und jetzt musst du dir vorstellen, der Ruf kommt zu Daniel, Belshazzar, der Despot und Korregent, in Panik, braucht dich, eine Botschaft auszulegen. Und es ist keine Botschaft, oh Belshazzar, Gott liebt dich und alles ist wunderbar. Es ist eine Botschaft des Gerichts, dass das Reich untergehen wird und dass Belshazzar sterben wird. Jeder normale Mensch würde abhauen, ja, und versuchen, sich irgendwo zu verstecken. Aber aufgrund dessen, dass Daniel Gott kennt, dass er weiß, dass seine Hand oder dass sein Leben in der Hand Gottes ist und dass Belshazzars Leben in der Hand Gottes ist, bringt eine völlig neue Dynamik ins Spiel und er geht zu Belshazzar und sagt, das ist die Botschaft. Und klar und akkurat sagt er im heutigen Deutsch, Gott hat dich gewogen, du bist moralisch als zu leicht empfunden, du wirst sterben. Ente polente. Diesen Mut, dieses Uff musst du erstmal haben. Dieses Wow, so ist es, muss man erstmal haben. Und man bekommt es aber, wenn man diese Sichtweise bekommt von dem, wer Gott ist und dass er jeden Mensch und jede Regierung in seiner Hand hat und dass jeder vor ihm Rechenschaft ablegen muss. Ich habe letzte Woche so ein bisschen Nachrichten gelesen und da gab es unter anderem auch einen Artikel über so die moralischen Werte in den USA, dass also der eine oder andere eine gewisse Amoralität an den Wert legt. Und darin wurde beschrieben aber, dass Amerika eine ganz neue Moral hat. Und all das, was der Artikel beschrieben hat, was an moralischen Werten typisch für Amerika sein sollte, war das ganze Gegenteil von dem, was wir als Christen als wertvoll ansehen. Ich gebe euch nun ein Beispiel. Unter anderem schrieb dieser Autor dann über Homosexualität, dass also alle homophoben Menschen Feinde der Menschlichkeit sind und ich sage mal so in meinen eigenen Worten eigentlich nicht wirklich so eine Daseinsberechtigung hätten. Und was der Autor damit meint, ist, wenn es jemanden gibt, der noch eine andere Meinung zur sogenannten Homosexualitätsehe hat, als das, was der Autor hatte, hat er also sozusagen Angst vor homosexuellen Leuten und gehört irgendwo plakatiert in die Ecke gestellt als jemanden, der nicht ganz dicht ist und der also mit Moral keine Ahnung hat. Und was wir hier sehen, ist, dass der moralische Wind der westlichen Gesellschaft feindseliger wird. Vor ein paar Jahren ging es darum, Menschen, die homosexuell sind, zu akzeptieren. Danach ging es darum, sie gleichzusetzen mit den Menschen in der Ehe, die in eine heterosexuelle Ehe eingehen. Jetzt geht es noch um viel mehr. Es geht darum, diejenigen als moralisch falsch darzustellen, die noch einen Wert der Ehe zwischen einem Mann und einer Frau lebenslänglich aufrechterhalten. Und es könnte uns Angst machen. Es könnte uns sagen, oh wow, keine Ahnung, wo es hingeht. Das ist ja nur ein Beispiel. Es gibt viele andere moralische Beispiele, die ich hier hätte aufzeigen können. Der Wind wird härter werden. Aber wir Christen können uns darauf zurückbesinnen, dass jede Regierung, dass jeder Politiker und jeder Journalist und jede Institution, sei sie noch so mächtig, in der Hand des allmächtigen Gottes ist und von Gott gewogen und von Gott abgeschätzt werden wird. Und wir Christen haben manchmal einen viel zu kleinen Blick von uns und von uns selbst. Und ich bin übrigens schon, ich warte schon so ein bisschen sehnsüchtig auf die Musiker. Jetzt wäre ein guter Punkt, weil so viel lange habe ich gar nicht mehr. Wir Christen haben manchmal so, wenn es darum geht, für unseren Gott einzustehen, haben wir manchmal so dieses Gefühl, ach, wir sind ja so klein und wir kommen sozusagen gegen die Übermacht der Welt nicht an. Ja, wir sind in der Minderzahl. Ja, unsere Meinung zählt numerisch von dem, was sonst die Menschen glauben, denken und als gut propagieren, relativ wenig. Aber wir haben einen Gott, der sehr zu fürchten ist und der nicht nur uns in seiner Hand hält, sondern der jeden Menschen, dem wir begegnen, in seiner Hand hält. Und wenn wir das wissen, wenn wir diesen mächtigen, gewaltigen Blick von unserem Gott haben, könnte es durchaus sein, dass auch wir mutiger werden, für unseren Gott einzustehen und unseren Gott mutig zu verkünden und zu vertreten. Lasst uns zusammen aufstehen und uns zusammen beten. Vater, wir sagen dir, dass wir fasziniert sind von dem, wer du bist, von dem, was du tust. Und wir sagen dir, wir lieben es, in die Geschichte hineingenommen zu werden und zu sehen, wie plötzlich in dem, was in der damaligen Zeit als fest und als sicher stand, übernatürlicher Besucher, den man nicht bändigen kann, den man nicht zähmen kann, der komplett außerhalb unserer Liga ist, Einzug hält und Dinge tut, die uns, die deinen Namen fürchten, anbetend auf die Knie bringen und sagen, du bist ein großer und gewaltiger Gott. Gott, wir sagen dir, dass wir es lieben, dass du nicht in eine Box passt. Wir lieben es, dass du außerhalb unserer Fähigkeiten bist, dich zu verstehen, außerhalb unserer Fähigkeiten, dich zu kontrollieren. Wir lieben es, vor diesem mächtigen Geist in Ehrfurcht zu stehen, dich anzubeten und zu sagen, du bist übernatürlich größer und gewaltiger als wir alle. Lass uns das zusammen einfach tun. Lass uns zusammen in den nächsten zwei Liedern unsere Bewunderung für diesen übernatürlichen Gott ausdrücken, der Fähigkeiten hat, die wir uns überhaupt nicht vorstellen können, der seine Fähigkeiten einsetzt für diejenigen, die um seine Gnade bitten, von seiner Gnade abhängig sind. Wir müssen nicht daran denken, dass Gott einfach nur dies oder jenes tun kann und dass dann die Situation zu Ende ist. Unser Gott ist größer und gewaltiger als alles, was wir uns vorstellen können. Er hat Fähigkeiten über unser Denken und Verstehen, über unsere Vorstellungskraft in unser Leben einzugreifen. Wir lieben dich, mächtiger, gewaltiger, ehrfurchtgebietender Gott. Wir lieben dich.